Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Sich gelegentlich auf die Finger schauen zu lassen, das kann ja nicht schaden, hat sich die Bundesregierung vor gut 10 Jahren gedacht und einen neuen Sachverständigenrat eingerichtet. Die Expertenkommission Forschung und Innovation, geht ja schließlich um Zukunftsthemen. Und einmal im Jahr gibt es von diesen Wissenschaftsweisen einen Stapel Papier und da steht dann drin, wie gut Deutschland sich so schlägt und natürlich auch, was die Politik dazu beiträgt oder eben auch nicht beiträgt. Heute war es wieder soweit und ein Schwerpunkt in diesem Jahr ist die Digitalisierung der Hochschulen und die Forderung, die die Experten aufstellen, ist interessant und die könnte noch den ein oder anderen Zwist ums liebe Geld auslösen. Eine Digitalisierungspauschale soll her, also ein festgelegter Beitrag, den jede Hochschule pro Studentin bzw. Student bekommen soll. Gerade eben wurde das Gutachten an die Bundeskanzlerin übergeben. Jetzt spreche ich mit dem Vorsitzenden der Expertenkommission, Dietmar Haarhauf. Herr Haarhauf, ich grüße Sie, hallo.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Also beginnen wir mit der Digitalisierung im Hochschulbereich. Wo stehen denn jetzt mal grundsätzlich die Hochschulen, was die Digitalisierung angeht? Oder besser gesagt, wo hakt's bislang?
Ja, also Digitalisierung der Hochschulen ist seit mehreren Jahren bereits ein Thema und die Hochschulen messen ihrer eigenen Digitalisierung auch eine relativ hohe Bedeutung bei. Wir wissen das, weil wir die Hochschulen befragt haben. Wir vergeben, das ist so Standardprozedere in unserer Vorgehensweise, Aufträge, lassen solche Erhebungen durchführen, damit wir nicht einfach uns hinfantasieren, sondern tatsächlich faktenbasiert Aussagen treffen können. Die Hochschulen sind nach ihrer eigenen Aussage in der Forschung relativ gut aufgestellt, aber es gibt unseres Erachtens deutliche Entwicklungspotenziale für die weitere Digitalisierung, vor allen Dingen in der Lehre und in der Verwaltung.
Was heißt, wie können die Potenziale aussehen in der Lehre? Was kann passieren?
Beispielsweise in der weiteren Digitalisierung der Lehrangebote hin zu modularen Angeboten, hin zum Einsatz anderer didaktischer Verfahren. Ein Stichwort ist da zum Beispiel Flipped Classroom. Man bittet die Studierenden, sich zuvor mit elektronischen Medien vorzubereiten und hat dann eigentlich keine große Vorlesungsveranstaltung mehr in dem Sinne, sondern die Studierenden kommen mit ihren Fragen an die Dozentinnen und an die Dozenten heran und es wird dann wieder diskutiert. Also das, was früher einmal an Hochschulen, als die Studierendenzahlen noch nicht so hoch waren, gang und gäbe war, kann dann durch die Nutzung der technologischen Mittel wiederhergestellt werden.
Also Flipped Classroom, verzeihen Sie es mir, ist ja eigentlich ein alter Hut, aber offensichtlich in den Hochschulen noch nicht wirklich angekommen, oder?
Also in Teilen ist es angekommen, aber es ist nicht Standard. Mhm. Ja, und auch die Nutzung von virtualisierten Medien ist noch nicht Standard. Ich glaube, an vielen Hochschulen wird sehr intensiv daran gearbeitet, aber Sie haben dann auch zum Beispiel Probleme. Nehmen Sie an, Sie haben eine Veranstaltung, die Sie jetzt in ein digitales Format bringen wollen. Das ist eine große Anstrengung. Das kann eine Hochschullehrerin, ein Hochschullehrer leicht ein ganzes Semester beschäftigt halten. Wie wird das dann im nächsten Semester, wenn die Vorlesung vorliegt, in digitalen Medien angerechnet? Muss ich dann zusätzlich immer noch meine 2 Semester-Wochenstunden Vorlesung machen oder kann das in irgendeiner anderen Weise als Arbeitsleistung abgegolten werden? Das heißt, wir müssen uns auch in der Art und Weise, wie wir jetzt Leistungserbringung an Hochschulen machen, auf neue Formate einstellen und auch auf eine neue Berechnung, was wir denn gemacht haben.
Sie fordern jetzt eine Digitalisierungspauschale. Also Hochschulen kriegen pro Studentin einen Betrag. Von wem? Von Bund oder von Ländern? Sie haben es nicht ganz klar gesagt in Ihrem Gutachten und ich kann mir vorstellen, dass das auch einen Grund hat.
Ja, der Grund ist, dass wir hier keine festen Vorschläge auf den Tisch des Hauses legen wollten. Die Kooperation zwischen Bund und Ländern ist, das wissen wir aus dem Digitalpakt Schule, eine relativ schwierige. Mein rechtlich ist es so, dass die Länder hierfür die Zuständigkeit haben. Wir sehen aber auch jetzt schon, dass bei der Finanzierung von solchen Digitalisierungsprojekten, das wird derzeit über Projektmittel gemacht, über Einzelprojekte, für die dann ein bestimmter Geldbetrag zur Verfügung gestellt wird, im Wesentlichen die Bundesländer aktiv sind. Und wir glauben, dass diese Finanzierungskomponente nach wie vor eine Rolle spielt für Einmalaufwand, für einmalige Tätigkeiten. Aber diese digitalen Systeme tatsächlich aufrechtzuerhalten, kostet etwas. Das heißt, diese Finanzierung ist nicht nachhaltig. Und die nachhaltige Komponente könnte man in der Tat mit einer solchen Digitalisierungspauschale erstellen.
Halten Sie das für umsetzbar? Also es ist ja nun nicht so, dass sich die Bundesländer besonders leicht damit tun würden, nachhaltig in digitale Ausstattung zu investieren bislang.
Das ist richtig, aber wir wissen auch, dass unsere Hochschulen im Vergleich zu anderen Hochschulen im Ausland strukturell unterfinanziert sind. Und die Frage ist natürlich auch, wie lange sich die Bundesländer das leisten wollen, wenn gleichzeitig von den Hochschulen immer mehr verlangt wird, Beiträge zu leisten im Technologietransfer, bei der Gründung von Startups und dergleichen mehr. Das kann ja nicht einfach aus der dünnen Luft heraus passieren. Also irgendwo müssen dann die Bundesländer auch ihrer Verantwortung gerecht werden und sagen, jawohl, es ist eine Aufgabe, Digitalisierung, die Hochschulen zu leisten haben. Und wir sehen ein, dass das irgendwo einen laufenden Aufwand verursacht, der in erster Näherung, das ist unser Vorschlag, proportional zur Zahl der Studierenden an der Hochschule ist.
Ein Teil Ihres Gutachtens ist natürlich auch, dass Sie die Forschungsförderung in Deutschland unter die Lupe nehmen. Besser gesagt, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, also die zentrale, nicht private Fördereinrichtung in Deutschland. Und da taucht eine Kritik auf, die hat es eigentlich ganz schön in sich. Da steht, sinngemäß betrachtet man die Qualität der Publikationen, die DFG-geförderten Projekten entstammen, dann ist diese Qualität niedriger als in den Vergleichsländern, also USA, Großbritannien, Niederlande und Schweiz. Das stellt doch das ganze Fördersystem der DFG in Frage, oder?
Nein, also ich glaube, so weit würde ich persönlich auch nicht gehen. Die DFG ist eine im internationalen Maßstab sehr wohl anerkannte Förderinstitution. Die Frage, die wir stellen, ist, ob die Förderschwerpunkte, die die DFG hat, es gibt ein sehr starkes Gewicht, das gelegt wird auf Forschungsprojekte, die kollaborativ angegangen werden, beziehungsweise die eine strukturbildende Wirkung haben. Das sind zum Beispiel Sonderforschungsbereiche, bei denen sich viele Forscher zusammentun, Forscherinnen und Forscher zusammentun, um dann unter einem thematischen Titel gefördert zu werden. Und wir sehen nicht, dass das in gleichem Umfang in anderen Ländern passiert. Und unsere Anregung an der Stelle ist, doch einmal nachzuschauen, ob man nicht mehr Geld in die Einzelförderung geben sollte, vielleicht auch in größeren Paketen. Also jetzt keine Förderung von 300.000 Euro für ein bestimmtes Projekt, das über 3 Jahre läuft, sondern für den doppelten Betrag, um auch gutachterliche Tätigkeit, Neubeantragung und dergleichen einsparen zu können. Da muss natürlich dann die Qualität der Arbeiten auch gesichert sein. Das heißt, vielleicht muss man dann etwas stringentere Standards an die Vergabe dieser Einzelförderung richten. Und das kann natürlich auch beinhalten, dass man die Förderung dann stärker zuschneidet auf international erfolgreiche, international kooperierende beziehungsweise stärker zitierte Forscherinnen und Forscher.
Das heißt, bis jetzt sind die Standards noch nicht stringent genug.
Der direkte Vergleich, den muss man vorsichtig angehen, weil wenn Sie sich beispielsweise einmal die Fördertöpfe, sagen wir in der Schweiz, anschauen, dann ist eine Professorin oder ein Professor an einer der großen eidgenössischen Hochschulen, also EPFL Lausanne oder ETH Zürich, von vornherein mit einem Geldtopf ausgestattet, der größer ist als der, den eine deutsche Professorin oder ein deutscher Professor hat. Das heißt, wir wenden uns viel schneller auch für die ersten Forschungsprojekte, die ein Lehrstuhl dann unternimmt, an die DFG, wohingegen einige der Projekte in anderen Ländern einfach aus dem Budget der Lehrstühle gestemmt werden können. Und das macht dann natürlich auch einen Unterschied desbezüglich, welche Forschungsprojekte bei der Nationalen Förderagentur ankommen.
Sie äußern sich natürlich auch zur Forschungspolitik der Bundesregierung. Das ist ja auch Ihr Job in diesem Expertengremium. Und Sie fordern, das ist jetzt auch nicht so überraschend, durchaus mehr Anstrengungen. Was macht die Politik gut und was macht sie noch zu wenig, was die Forschungspolitik angeht?
Also generell, glaube ich, sind wir gut darin, neue Konzepte zu entwickeln. Strategiepapiere, nehmen Sie die KI-Strategie der Bundesregierung. Diese Strategien verbinden ja in der Regel forschungspolitische Impulse mit innovationspolitischen Impulsen. Und wir haben ja stets auch beides im Blick. Wo wir nicht so gut abschneiden, ist bei der Umsetzung. Also es dauert sehr, sehr lange, um diese Konzepte dann tatsächlich umzusetzen. Wir haben heute Morgen im Kanzleramt angemerkt, dass wir dringend eine agilere Forschungs- und Innovationspolitik brauchen, die gerade bei sich sehr schnell entwickelnden Feldern wie der künstlichen Intelligenz auch schnell nicht nur Konzepte entwickelt, sondern dann die Fördermaßnahmen auch ins Feld bringt und die Förderung rollen lässt.